Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Heute ist der letzte Tag der Allianz-Gebetswoche. Wir haben das gerade gehört. Und vielleicht bist du diesem Wochenplan und dem Leseplan mit den Andachten gefolgt. Wenn nicht, dann sind wir jetzt angekommen für dich zur Information bei 1. Thessalonicher 5, die Verse 23 bis 25. Und die möchte ich uns einmal lesen. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein Leben zu führen, das in jeder Hinsicht heilig ist. Er bewahre euch völlig nach Geist, Seele und Leib, damit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch auch ans Ziel bringen. Betet auch für uns, Geschwister. Ich möchte beten. Herr, wir danken dir dafür, dass das Werk, was du in uns anfängst, da, wo wir dir begegnen und dir antworten, hier bin ich, sende mich, du uns ins Ziel verhilfst. Und dazu hast du uns in Gemeinschaft gestellt, hier in dieser Matthäusgemeinde, aber auch in eine gemeindeübergreifende Gemeinschaft, in die Gemeinschaft der Allianz, in eine weltweite Gemeinschaft. Dein Leib ist so viel größer als nur wir hier in der Matthäusgemeinde. Und gemeinsam können wir uns helfen, einander helfen, ins Ziel zu kommen. Und darum soll es heute gehen. Und Gebet ist dabei der Schlüssel. Herr, hilf du uns, dass wir füreinander beten. Herr, hilf du uns, dass Gebet unser Motor wird, damit wir ins Ziel kommen, damit wir bei dir ankommen. Herr, danke, dass du uns jetzt dieses Bibelwort aufschließen möchtest. Sprich du. Wir wollen hören. In Jesu Namen. Amen. Letzte Woche war Markus Diekmann hier aus der Paulusgemeinde und er hat uns die Verse 11 bis 22 näher gebracht. Die Verse vor den Versen, die wir eben gehört haben, und die beschreiben und uns erklären, wie ist so ein tadelloses Leben, von dem wir gerade gehört haben. Wie kann man ein Leben führen, was Paulus als heilig beschreibt? Wie können wir hingegeben eigentlich leben? Und Markus hat gesagt, das geht eigentlich gar nicht. Zumindest nicht aus eigener Kraft. Das geht nur, wenn der lebendige Gott dir persönlich begegnet wie einem Jesaja und du überwältigt bist von seiner Gegenwart, du erfüllst wirst mit seinem Heiligen Geist und in seiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes ein Leben führen kannst, was anders ist, abgesondert ist oder wie die Bibel sagt, heilig ist. Und er hat beschrieben, wie ein Jesaja gesagt hat, nachdem er Gott so begegnet ist, hier bin ich, sende mich. Und er hat beschrieben, wie diese Entscheidung und diese Worte auch die Herrnhuter Gemeinde vor 300 Jahren getroffen hat, indem sie als Kollektiv, als Gemeinde gesagt haben, hier sind wir, sende uns. Und wir haben gehört, was das für Konsequenzen hatte. Wie Menschen sich haben senden lassen vor 300 Jahren, bis hin zu Männern, die in die Sklaverei gegangen sind, freiwillig sich verkauft haben als Sklaven, um so Sklaven das Evangelium zu bringen, weil es keinen anderen Weg dafür gab. Wir haben gehört, wie Evangelisten rausgegangen sind und ihr Leben riskiert haben, um diese Botschaft zu verkünden von Jesus. Wir haben Namen gehört wie John Wesley oder George Whitefield, die mit Menschen in Berührung kamen aus dieser Herrnhuter Bewegung und erlebten, wie sie inmitten von Seenot, wie diese Männer Lobpreislieder sangen, obwohl sie sich eigentlich um ihr Leben hätten fürchten müssen. Und das hat sie inspiriert, das hat sie glauben lassen und sie wurden zu großen, mächtigen Evangelisten. und viele Menschen haben sich bekehrt. Und das ist so, wenn du das erlebt hast, und ich weiß, viele von euch haben das erlebt, wenn du Gott persönlich begegnest, dann macht das etwas mit dir. Dann lässt sich das nicht kalt. Dann verändert das Leben. Verändert das den Kurs unseres Lebens. Und vielleicht, jetzt sitzen wir nicht hier und haben uns in die Sklaverei verkauft. Aber ich weiß, dass hier viele sind, die sich haben senden lassen, die in die Mission gegangen sind oder die andere gesendet haben. Oder ich weiß, dass viele von euch ganz bewusst auch Nachbarschaftsbeziehungen und Familienbeziehungen leben. Wenn wir sagen, hier bin ich, sende mich, dann sendet uns Gott. Jedem nach seinen Gaben und manchmal gar nicht so weit weg, aber er sendet uns. Und er möchte Lebensveränderung bewirken durch uns. Das, was vor 300 Jahren begann, das hält bis heute an und hat auch den Kurs der Kirche verändert. Und deswegen möchte ich heute zwei Dinge tun. Ich möchte zum einen euch so ein bisschen die Fortsetzung bringen. Also was ist eigentlich nach diesen Aufbrüchen der Herrnhuter passiert in den letzten 300 Jahren? Und wie sind wir eigentlich dahin gekommen, dass es heute so etwas gibt wie die Allianz? Und warum feiern wir Allianz-Gebetswoche? Weil tatsächlich insbesondere auf dem 12 Uhr Gottesdienst einige sagten, was ist denn das eigentlich? Und vielleicht ist es auch für euch, die ihr wisst, was die Allianz bedeutet, was die Allianz-Gebetswoche bedeutet, ganz gut, das nicht nochmal zu vergegenwärtigen, wo wir da eigentlich herkommen. Das ist das eine, was ich tun will. Und das zweite ist, neben dem, dass wir als Allianzchristen unterwegs sind, ist, wie können wir in diesem Hier bin ich, sende mich eigentlich bleiben? Und welche Rolle spielt Gebet dabei? Das sind die zwei Dinge, die ich heute mit euch vorhabe und ich hoffe, ihr lasst euch darauf ein. Das, was Markus beschrieb und was die Herrnhuter erlebten, das geschah am 13. August 1727, also fast genau 300 Jahre ist das her. Da, wo eine kleine Gemeinde Abendmahl feierte und auf einmal der Heilige Geist ausgegossen wurde und auf einmal, es war eine Gemeinde, die auch zerstritten war, auf einmal war da Versöhnung. Auf einmal waren da Probleme, die es vorher gab, nicht mehr da. Sie lösten sich einfach auf. Auf einmal war da übernatürliche Liebe füreinander, Einheit wuchs und wir haben das gehört. Sie fingen an zu beten, 24/7 und das hielt 100 Jahre an. Und das, was die Herrnhuter erlebten 1727, das erlebten gleichzeitig auch andere. Es gab Aufbrüche auch woanders, in Nordamerika und in Großbritannien. Und diese Aufbrüche, die geschahen in unterschiedlichen Kirchen und geschahen in geistlichen Erweckungen hier und da. Und wir sprechen von Erweckung, wenn sich innerhalb einer ganz kurzen Zeit viele, viele Menschen Christus hinwenden. Und das geschah in dieser Zeit. Einige Prediger dieser Erweckung gründeten neue Gemeindebewegungen wie die Methodisten unter John Wesley. Und andere sind in der Landeskirche geblieben und haben in der Landeskirche für eine Veränderung gesorgt. Wie zum Beispiel auch George Whitfield, der Anglikaner war und in der Church of England geblieben ist und sie von innen heraus verändert hat. Wenn wir auf diese Erweckungen schauen, auf diese Aufbrüche schauen in den 1730er, 40er Jahren, dann spricht man häufig von The Great Awakening oder First Great Awakening oder andere sagen auch Evangelical Revival, also der evangelikale Aufbruch oder der Anfang von dem, was heute evangelikal genannt wird. Der deutsche Theologe Thorsten Dietz hat ein Buch geschrieben über die Geschichte der evangelikalen Bewegung, was ich empfehlen kann, weil es wirklich interessant ist. Und er schreibt über diese Zeit, 1730, 1740, er schreibt, diese Zeit markierte einen Übergang von einem Christentum, in das man durch Geburt Taufe eintritt, zu einem Christentum, das durch Entscheidung und bewusstes Engagement entsteht. Das war diese Zeit. Das war dieser Wendepunkt. Denn die traditionelle evangelische und auch die katholische Kirche, die hatten Wert darauf gelegt, dass alle in der Gesellschaft dazugehörten. Glaube bestand darin, dass sie eine Lehre vorgaben und die Gläubigen sollten zustimmen. Das war bis dahin das Modell von Kirche gewesen. Und nun gab es diese Aufbrüche und diese Erweckten, diese Evangelikalen, die haben gesagt, nein, jeder Einzelne muss mündig sein. Jeder Einzelne muss so eine persönliche Glaubenserfahrung machen. Es reicht nicht, wenn da oben jemand etwas vorgibt und alle nicken nur und stimmen zu. Vielleicht zuckst du bei dem Wort evangelikal zusammen, weil heute viele Menschen mit diesem Wort evangelikal negative Dinge verbinden. Wenn mich Leute fragen, bist du evangelikal, sage ich, und das ist mein Tipp an dich, wenn du das gefragt wirst, was meinst du damit? Was meinst du eigentlich damit? Denn heute ist in Deutschland dieser Begriff belegt mit Fundamentalismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, die Ablehnung von Naturwissenschaften oder auch die politische Unterstützung von Trump oder dem brasilianischen Ex-Präsidenten Bolsonaro oder auch der AfD. Wenn Menschen mich fragen, ob ich oder die Matthäusgemeinde evangelikal sind, dann sage ich immer, was meinst du damit? Weil ich bin weder frauenfeindlich noch homophob, noch bin ich AfD-Wähler und auch lehne ich die Wissenschaften nicht ab. Was heißt evangelikal denn eigentlich? Der britische Historiker David Babington, der hat gesagt, evangelikal bedeutet eigentlich vier Dinge. Und da ist sich auch die Forschung einig, also das darfst du ruhig dann auch sagen, wenn dir das so entgegenkommt, dass das ist, was evangelikal eigentlich beschreibt. Und diese vier Dinge, die kann ich unterschreiben, die können wir als Gemeindeleitung unterschreiben und ich bin mir sicher, dass auch du sie unterschreiben kannst. Das ist zum einen die Bekehrung, das persönliche sich hinwenden zu Jesus. Das zweite ist, dass uns das nicht kalt lässt, sondern dass uns das in Bewegung versetzt, Engagement. Das dritte ist, dass die Bibel unsere Richtschnur ist. Und das vierte ist, dass Jesus im Zentrum steht. Das sind die vier Dinge, die evangelikal beschreiben. Und ich will darauf einmal kurz eingehen. Was meint Bekehrung? Bekehrung meint, dass jeder Mensch sich persönlich für Jesus entscheiden darf. Daran glaube ich. Daran glauben wir als Matthäusgemeinde. Deswegen laden wir ein dazu. Wenn du das noch nicht getan hast, dann tu das, dann darfst du das tun, weil Christ wirst du nicht, indem du in eine christliche Familie hineingeboren wirst. Dadurch wirst du nicht Christ. Christ wirst du nicht, indem du christliche Traditionen verfolgst, indem du Ostern feierst oder Weihnachten feierst oder das Tischgebet mitsprichst. Dadurch wirst du kein Christ. Christ wirst du auch nicht alleine durch die Kindestaufe oder Kindessegnung, wie wir hier das auch praktizieren, das ersetzt nicht, dass du dich persönlich entscheiden darfst und sollst. Bekehrung. Das zweite ist diese Bekehrung, so wie das Jesaja erlebt, so wie das die Herrnhuter erlebt haben, die setzt uns in Bewegung. Wenn ich Gott begegne und ich bin Gott persönlich begegnet, als ich 18 Jahre alt bin, dann macht es etwas mit mir. Diese persönliche eigene Entscheidung für Jesus, der Geist Gottes zieht bei uns ein und wir werden von innen nach außen verändert und es setzt uns in Bewegung. Ich bin damals dann hier in die Jugend gekommen und ich wollte allen anderen in meinem Alter davon erzählen, was ich erlebt hatte. Und ich war keine anderthalb Jahre hier und konnte noch nicht mal das Glaubensbekenntnis auswendig sprechen. Und dann bin ich gesandt worden von dieser Matthäusgemeinde hinaus in die Welt. Auf die Doulos. Und wenn Evangelikale von Engagement sprechen, von dieser Bewegung sprechen, dann geht es nicht nur um den Pastor, der sich bewegt. Dann geht es nicht nur um irgendwelche Ältesten, so wie das in der kirchlichen Tradition zugespitzt war und teilweise immer noch ist, auf einen Pfarrer da vorne. Sondern dann heißt es, jeder Jesus-Nachfolger setzt sich in Bewegung. Ich stehe zwar hier heute am Sonntag und predige mit Worten, aber ihr alle sollt und dürft und könnt das tun. Mit euren Worten predigen, mit eurem Leben predigen, da wo wir sind, da wo Gott uns hinsendet, das meint Engagement oder das, was die Bibel auch beschreibt als das Priestertum aller Gläubigen. Und dazu hat Martin Luther einmal gesagt, jeder Christ wird durch die Taufe zum Priester geweiht. Wusstest du das? Du bist Priester, wenn du getauft bist. Wenn du diese persönliche Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann bist du autorisiert zu predigen mit deinem Leben und mit Worten, wenn es nötig ist. Das Dritte, was Evangelikal beschreibt, ist eine Bibelorientierung. Das heißt, die Bibel ist nicht einfach nur die Grundlage für irgendwelche kirchliche Lehre, denen ihr zustimmen könnt, sondern die Bibel ist Richtschnur für dich und für mich, für mein Leben. Bietet mir Orientierung im Alltag. Deshalb haben die Herrnhuter auch die Losungen rausgebracht, damit wir jeden Tag Gottes Wort, jeder für sich persönlich lesen kann. Und deswegen haben wir zu Beginn dieses Jahres auch euch eingeladen, an diesem Bibelleseplan teilzunehmen und dieser WhatsApp-Gruppe beizutreten von Annika Behrens und ihrem gewachsenen Team, die das auf dem Herzen haben, dass die Bibel jeden Tag hineinspricht in unser Leben. Denn das, was wir glauben, das, was ich glaube und wir glauben als Matthäusgemeinde, ist das, was in 2. Timotheus derselbe Paulus schreibt, 3 Vers 16, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und ich ergänze noch Vers 17. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Deshalb die Bibel. Deshalb stehen wir auf diesem Fundament. Deshalb rücken wir sie in die Mitte. Und das Vierte und Letzte, was Evangelikal eigentlich beschreibt, ist, Jesus steht im Zentrum. Er ist unsere Mitte. Er ist der Grund, warum wir uns versammeln. Er ist die Mitte unseres Gottesdienstes. Er ist die Mitte unseres Hauskreises, unserer Kleingruppe. Er ist die Mitte unseres Bibelstudiums, unseres Seniorenkreises, unseres Jutreffs und unserer Kindergottesdienste. Er ist die Mitte. Er ist der Grund, warum wir das hier alles machen. Er ist die Mitte, wenn du mit deinem Nachbarn betest. Er ist die Mitte, wenn du das so tust, auf der Straße, am Arbeitsplatz, im Café. Jesus ist die Mitte. Und anders als manch kirchliche Tradition ist Jesus nicht nur irgendein Vorbild, sondern wir glauben, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Er hat den Thron des Himmels verlassen. Er hat am Kreuz deine und meine Sünde auf sich genommen. Er hat über den Tod gesiegt, er hat die Herrschaft des Bösen gebrochen und wir schauen auf ihn, wir begegnen ihm, wir folgen ihm nach, wir wollen sein wie er, wir wollen tun, was er tut, oder? Das meint Jesus, ist unser Zentrum. Und das ist das, was eigentlich Evangelikal meint. Und mit diesen 4 Aspekten kann ich mich zu 100% identifizieren. Und diese 4 Aspekte sind das, was auch Fundament ausmacht unserer Matthäusgemeinde. Die Bewegung, die in den 1730er, 1740er Jahren so für diese Aufbrüche sorgten, auch befeuert vom Geist Luthers und anderer Reformatoren. Die waren auch gepaart mit einer Sehnsucht, Jesus wieder so nachzufolgen, wie das die ersten Jünger getan haben. Und diese Sehnsucht, dieser Wunsch, diese Aufbrüche, die haben so viel verändert. In dieser Zeit sind Lieder entstanden, voller Leidenschaft. Wie das Lied Amazing Grace. Das kennst du bestimmt. Von John Newton. 1779 hat er das geschrieben. Aber nicht jeder weiß die Geschichte, warum er dieses Lied geschrieben hat und was er damit zum Ausdruck bringen wollte in diesen Zeilen, wo es heißt, O Gnade Gottes, wunderbar, hast du errettet mich? Ich war verloren ganz und gar und du hast mich, ich war blind und ich kann sehen. Ich war verloren und du hast mich gerettet. Warum hat er das geschrieben? Er hat es geschrieben, weil er 20 Jahre Kapitän eines Schiffes war, was Sklaven transportiert hat. Und dann ist er Jesus begegnet und ihm sind in einem Moment die Augen aufgegangen und er hat erkannt, was für ein Unrecht er getan hat. Und er hat dieses Lied geschrieben und er hat seinen Job sofort an den Nagel gehangen als Schiffskapitän und ist Pastor geworden. Er hat ein Netzwerk gegründet, um Sklavenhandel abzuschaffen. Und es gab weitere Netzwerke, die sich gegründet haben von Leuten, die gesagt haben, wir wollen aus dieser Errettung heraus etwas bewegen. Wir wollen etwas verändern. Und John Newton war nur einer von ihnen. Eins dieser Netzwerke, was sich gegründet hat, infolge von diesen Erweckungen, von diesen Aufbrüchen, ist die Evangelische Allianz. 1846 wurde sie in London gegründet. Und der Gedanke war, hey, Menschen, die dieses Erlebnis auch gemacht haben, wenn du auch Jesus begegnet bist, erlebt hast, und wenn dich das begeistert, und ihr müsst wissen, damals war das Wort Begeisterung, Gefühle, Leidenschaft, das war etwas Negatives. Im Protestantismus galten Tugenden wie Selbstbeherrschung, Ordnung. Und Leidenschaft, das war etwas für Frauen, für Kinder, für nicht weiße Menschen. Aber in dieser Zeit, durch diese Aufbrüche, entstand das Bewusstsein dafür, nein, Gefühle sind wichtig und richtig. In Deutschland und Europa gab es sowas wie die Romantik. Das Menschenbild hat sich verändert, auch durch diese Aufbrüche. Und man hat erkannt, nein, wenn Jesus dir begegnet, dann ist da Leidenschaft. Dann ist das nicht eine reine verstandesgemäße Geschichte. Sondern dann bricht etwas in uns auf. Dann ist da Begeisterung. Und die Evangelische Allianz wurde gegründet mit dem Ziel, Menschen, die diese Begeisterung erlebten, die diese Jesus-Begegnung hatten, miteinander zu vernetzen, egal in welcher Kirche sie sind. Konfessionsübergreifend. Und von Anfang an wurde die Evangelische Allianz gegründet mit dem Ziel, international zu sein, weltweit zu sein, weil man wusste, das haben Menschen überall erlebt. Das ist nichts Britisches, das ist nichts Amerikanisches, das ist nichts Deutsches. Das erleben Menschen weltweit. Heute ist die weltweite Evangelische Allianz die größte konfessionsübergreifende Vereinigung von evangelischen Christen in 143 Nationen und über 600 Millionen Mitgliedern, zu denen auch wir uns zählen. Und die Evangelische Allianz bringt nicht nur Christen zusammen, unterschiedlicher Konfessionen, die diese Erfahrung gemacht haben und denen es ein Anliegen ist, diese vier Aspekte hochzuhalten und die anderen davon erzählen wollen, was sie persönlich erlebt haben, sondern die Evangelische Allianz weltweit setzt sich auch ein für Religionsfreiheit. Und zwar aller Glaubensgemeinschaften. Deswegen sind ihre Standorte in Genf, in New York und in Bonn. Ganz gezielt. Wenn in Nigeria Muslime von Christen verfolgt werden und Christen von Muslimen, dann setzt sich die Evangelische Allianz dafür ein, dass beide ihren Glauben ausleben können in Freiheit. Und dafür ist sie anerkannt. Es gäbe noch so viel zu sagen über die Evangelische Allianz und das alles, was sie tut, aber das würde den Rahmen sprengen. Aber ihr sollt wissen, das ist das, wo wir eingebettet sind und wissen dürfen, wir sind nicht allein. Wir sind Teil einer Bewegung, zu der sich 600 Millionen Mitglieder zählen. und um sich ganz gezielt um das Ziel der Evangelisation zu kümmern und der Weltmission, gab es Tagungen, die organisiert worden sind. Und 1974 fand die erste von bisher nur 4 globalen Tagungen statt. Die Lausanne-Bewegung fing an. Unter der Führung von Billy Graham, der dieses Erlebnis der Bekehrung entwickelt hat, hin auch zu einem Phänomen, wo er in Zelten und nachher auch in Stadien Menschen eingeladen hat und durch diese Massenevangelisation viele Tausende und Millionen Menschen zum Glauben gekommen sind. Dieser Billy Graham, der auf diese Art und Weise auch mit Pro Christ aufgebaut hat, wo in der Stadthalle in Bremen Menschen eingeladen worden sind und zum Glauben kamen, 2000 war das. Und nicht nur war die Stadthalle voll, sondern 1 Million Menschen aus ganz Europa waren dabei über Satellitenübertragung und wurden eingeladen, diesem Jesus persönlich zu begegnen. Unter Führung von diesem Billy Graham fand 1974 dieses erste Treffen und dieser Start der Lausanne-Bewegung statt. Das Ziel der Lausanne-Bewegung ist es, gemeinsam daran zu wirken, dass die gute Nachricht von Jesus der ganzen Menschheit verkündet wird. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, wie gesagt, 1974 ging das los. Es gab erst 4 Tagungen, also nicht mal alle 10 Jahre gibt es so eine Tagung und werden weltweit Leitende zusammengerufen. Die letzte Tagung fand vor wenigen Monaten statt. Habt ihr es mitgekriegt? Wenn nicht, dann ist das okay. Ich habe es euch mitgebracht quasi. Vor wenigen Monaten haben sich in Seoul 5000 Leitende aus 202 Ländern getroffen. Und sie repräsentieren schätzungsweise 1 Milliarde evangelikale Christen. Ist noch größer als die evangelische Allianz weltweit. 1 Milliarde Christen, die dort repräsentiert waren durch ihre Leitenden und aus 202 Ländern nachgedacht haben, wie können wir die Welt mit Jesus bekannt machen. Und sie haben etwas deklariert, das war so das Thema und ihr seht das auf dieser übergroßen Leinwand, nämlich Kirche soll gemeinsam Christus bekannt und sichtbar machen. Das war das Grundmotto dieser Konferenz. Und es gibt eine Erklärung, die dazu verfasst ist und die auf der einen Seite beschreibt, wo stehen wir gerade als Bewegung in 202 Ländern mit 1 Milliarde Christen. Und wo geht es denn? Welche Dinge werden unsere Bewegung prägen, werden die Gesellschaft prägen? Wo ist Not? Wo müssen wir hinschauen? Und ich mache euch Mut, diesen Bericht zu lesen. Ich habe ihn gelesen. Parallel zu dieser Erklärung wird auch immer so etwas wie ein Report erstellt. Wo stehen wir, wenn es um den großen Auftrag Gottes geht? Und ihr könnt sehen, wo es Aufbrüche gibt, wo sich Menschen bekehren, im Iran, in Afghanistan, in anderen Ländern dieser Welt, in diesem Report. Eins möchte ich hervorheben, was da steht. Da steht, wenn wir so nach vorne schauen, dann haben diese 5000 Leitenden aus 202 Ländern gesagt, wir schämen uns nicht, an dieses kraftvolle Evangelium zu glauben und daran festzuhalten. Wir wollen das Evangelium durch unser Dasein, unser Tun und unser Reden bezeugen. Der Auftrag ist noch nicht zu Ende. Und gleichzeitig sind wir schon sehr weit gekommen. Der amerikanische Pastor Rick Warren hat in einem Vortrag, den er hielt, gesagt, die nächste Generation könnte schon dafür sorgen, dass der Missionsauftrag erfüllt wird. Die nächste Generation könnte schon dafür sorgen, dass der Missionsauftrag erfüllt wird und jeder Mensch von Jesus gehört hat. Ich habe euch ein Highlight-Video mitgebracht, um einen Eindruck davon zu bekommen, wie das ist, wenn 5000 Leitende aus 202 Ländern zusammenkommen. Es ist auf Englisch und ich werde danach ein bisschen was übersetzen, weil darin ihr nicht nur einen Eindruck bekommt, wie fröhlich und lebendig und wie bunt das ist, und wie kraftvoll das ist, sondern auch dort gesagt wird, was sind so die Dinge, die uns beschäftigen als weltweite Bewegung, aber auch, was ist dran für die nahe Zukunft. Und ich hoffe, auch wenn es auf Englisch ist, dass ihr dem gut folgen könnt und ansonsten, dass die Bilder für sich selbst sprechen. Wir müssen wieder einander zuhören und auch wenn wir uns als Kirchengemeinden, auch Konfessionen nicht einig sind, sind wir uns doch einig, dass wir Jesus den Nationen bringen wollen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, vielleicht habt ihr das auch gesehen, ist, dass unsere Generation gesagt hat, ohne die ältere Generation, ohne euer Gebet, können wir diesen Auftrag nicht erfüllen. Das Dritte, was gesagt worden ist, ist, wir müssen von uns Leitenden weg hin zu den 99% derer, die im Gottesdienst sind, die Jesus nachfolgen, die nicht Pastoren sind und sie zurüsten. Weg von dieser Zuspitzung auf den starken Mann, die starke Frau da vorne. Und das Letzte ist, und das glaube ich auch fest, wir brauchen eine neue Begegnung mit dem Heiligen Geist. Dass er frisch ausgegossen wird, um diesen Auftrag, der viel zu groß ist, für uns allein, für uns Menschen allein zu erfüllen. Ich weiß nicht, wenn ich solche Bilder sehe, dann möchte ich direkt mein Ticket buchen und dahin fliegen. Aber das war einem sehr exklusiven Kreis vorbehalten, weil es wirklich darum ging, jedes Werk und jede Bewegung auch zu repräsentieren. Und ich lade dich ein, dass du das, was diese 5000 Leitenden geschrieben haben, erklärt haben, dass du das liest für dich selbst, um zu sehen, wo wir stehen und um ermutigt zu werden. Weil das ist doch ermutigend, oder? Ist das nicht ermutigend? Ich finde das ermutigend. Wir als Matthäusgemeinde, wir sind eine von 52 Kirchengemeinden der Bremischen Evangelischen Kirche. Wir sind so ein kleiner Punkt in einem etwas größeren Punkt. So habe ich uns mal versucht darzustellen. Die Bremische Evangelische Kirche hat 155.000 Mitglieder, aber nicht mal 2% gehen in den Gottesdienst. Ne? Hier sitzen schon ungefähr 15% derer, die sonntags in die Kirche gehen. Und es sind 52, wir sind nur eine. Aber hier sitzen wahrscheinlich 15% aller Gottesdienstbesucher der Bremische Evangelischen Kirche in Bremen. Die Bremische Evangelische Kirche ist eingebettet in die Evangelische Kirche. Ende vorletzten Jahres waren das 18,6 Millionen Menschen, Tendenz rapide sinkend. Und es gibt noch eine größere auch Gemeinschaft europäischer Kirchen und es gibt den Ökumenischen Rat der Kirchen, zudem auch Katholiken und mittlerweile auch Pfingstler und andere evangelikale Kirchen gehören. Das ist der eine Kreis, in dem wir uns befinden. Der eine Kreis, den wir mitgestalten wollen, ist der eine Kreis, wo wir bewusst drinbleiben, wenn auch andere raustreten oder Rechte und Pflichten ruhen lassen. Glauben wir nicht, dass das der Weg ist, sondern der Weg, der beschrieben worden ist, auch gerade in dem Video, wir bleiben im Gespräch und wir gestalten Kirche mit, um Jesus zu verkünden. Den haben wir gewählt. Und auch wenn wir da nicht so viel rein investieren, wissen wir, dass wir Teil davon sind. Und wir haben gerade im letzten Jahr auch nochmal persönlich der Kirchenleitung gesagt, wir wollen Kirche mitgestalten, wenn ihr uns lasst. Wir sind hier. Wir ziehen uns nicht zurück. Wir grenzen uns nicht ab. Wir definieren uns nicht durch ein Dagegen, sondern wir wollen Jesus bekannt machen und sichtbar machen, auch innerhalb der Bremisch-Evangelischen Kirche und der Evangelischen Kirche in Deutschland. Aber da gibt es noch diese andere Seite, da wo wir diese vier zentralen Aspekte, die für uns so wichtig sind, die die Herrnhuter mit geprägt haben und die Fundamentallianz sind und auf denen wir stehen und die betten uns ein in die Evangelische Allianz hier in Bremen, das was sich jetzt gemeinsam für Bremen nennt. Und das ist diese andere Seite, dieser andere Kreis. wo sich in Bremen 50 Kirchengemeinden dazuzählen und die Hälfte von denen international ist und noch längst noch nicht alle dabei sind. Es gibt noch viel mehr internationale Gemeinden in Bremen, die noch nicht dazugehören und die wir einladen wollen. Und es gehören die Werke dazu, wie die FEB, wie das christliche Reha-Haus, wie die christliche Drogenhilfe Neues Land, weitere sozialdiakonische Einrichtungen oder auch Kindergärten oder seit letztem Jahr auch ISTL. Und mit Gemeinsam für Bremen wollen wir der Stadt Bestes suchen. Wollen uns da hinein investieren. Und viele von euch haben mitgewirkt an der Gründung, an dem Aufbau dieser Werke. Und ihr seid immer noch ehrenamtlich dabei, das weiß ich. Und die Beziehungen innerhalb von Gemeinsam für Bremen, dort, wo wir mit Gemeinden im Kontakt sind und nicht nur mit den Gemeinden, sondern mit den Personen, da wo ich sagen kann über andere Pastoren, das sind meine Brüder, das sind meine Freunde, die öffnen uns Türen hinaus in die Welt. Hinaus in die weltweite evangelische Allianz, von denen wir lernen. Und egal, ob meine Vorgänger nach Chicago geflogen sind, zu Willow oder nach Los Angeles, zu Saddleback oder wir nach Singapur, zur Heart of God Church, wir kommen zurück und wir teilen vor Ort diese Begeisterung für Jesus, dieses gemeinsame Bekehrungserlebnis. Wir teilen unsere Herausforderungen, wir beten füreinander in unsere Kirchen und wir wissen, wir brauchen einander. Wir sind abhängig voneinander und von dem Gebet und von dem, was Jesus tun möchte, um ans Ziel zu kommen. Ich bin so bereichert. Wir als Matthäusgemeinde sind so bereichert, Teil dieser Bewegung zu sein und diese Impulse mitzunehmen. In 1. Thessalonicher 5, 24 und 25 heißt es: Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch auch ans Ziel bringen. Betet auch für uns, Geschwister. Herr, wenn wir Jesus persönlich begegnen, dann antworten wir: Hier bin ich, sende mich. Und vielleicht hast du das schon getan. Damit wir in unserer Sendung bleiben, harren wir auf ihm und wir bleiben im Gebet abhängig von seiner Gnade. Und weil wir nicht alleine ins Ziel kommen, brauchen wir einander hier in dieser Gemeinde. Und weil wir nicht alleine ins Ziel kommen als Matthäusgemeinde, brauchen wir andere Gemeinden. Und brauchen wir dieses Eingebettetsein in die evangelische Allianz. Und weil wir nicht alleine ins Ziel kommen, sondern nur als Leib, nur gemeinsam, nur in Einheit, hat Jesus in Johannes 17 für diese Einheit zuerst gebetet. Diese Einheit, die ihn bezeugt, die Zeugnis ist für ihn. Und weil Jesus diese Einheit so kostbar ist, bleiben wir in der BK? Sind wir Teil der Allianz? Studieren wir aufmerksam diese Berichte aus Lausanne und diese Erklärungen? Hören uns an, wie es um diese Einheit weltweit bestellt ist? Um Jesus die Ehre zu geben und um ans Ziel zu kommen. Und deshalb beginnen wir jedes Jahr mit der Allianz-Gebetswoche. In diesem Bewusstsein, dass wir nicht alleine unterwegs sind, weil wir nicht alleine zum Ziel kommen. Und deshalb heißt die Allianz-Gebetswoche, weil wir wissen, ohne Gebet passiert gar nichts. Du und ich, wir als Matthäusgemeinde, brauchen Gebet. Betet auch für uns, Geschwister, sagt Paulus. Und deshalb ist die Soul-Konferenz mit folgendem Zitat des Evangelisten S.D. Gordon zu Ende gegangen. Das waren die letzten abschließenden Worte. Du kannst erst mehr tun als beten, nachdem du gebetet hast. Aber du kannst nicht mehr tun als beten, bis du gebetet hast. Ich mache uns Mut, dass wir beten, dass wir eine betende Gemeinde sind, dass wir die Allianz-Gebetswoche priorisieren. Aber wir können nur so viel tun, wie wir beten. Amen. Herr, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der uns persönlich begegnet, wo wir überwältigt werden von dir und deiner Gegenwart, wo wir überschüttet werden von Gnade um Gnade. Und wir danken dir dafür, dass wir diese Botschaft miteinander teilen dürfen, dass wir dieses Erlebnis, wo wir nicht innehalten können, teilen dürfen mit den Menschen um uns herum. Wir danken dir für die Gemeinschaft hier in der Matthäusgemeinde. Wir danken dir für die Gemeinschaft hier in dieser Stadt. Wir danken dir für die weltweite Gemeinschaft von 1 Milliarde Christen, die sagen, ich habe das auch erlebt. Und wir danken dir dafür, dass du uns zu Beginn des Jahres mit der Allianz-Gebetswoche vor Augen hältst, dass wir so eingebettet sind und dass aber ohne Gebet nichts geht. Dass ohne dich nichts geht. Dass selbst die Zahl 1 Milliarde dich nicht beeindruckt und auch nicht die Wende bringt für diese Welt, sondern nur wenn du dich dazu stellst. Nur wenn du deinen Geist ausgießt. Nur wenn du kommst und deinen Arm bewegen lässt. Und so beten wir für uns. So beten wir, dass du kommst. So beten wir, dass du ausgießt deinen Heiligen Geist. So beten wir, dass du Erweckung schenkst. Uns persönlich erwächst, immer wieder neu. Uns persönlich an unsere Sendung erinnerst. Herr, wir danken dir dafür, dass du dein Reich baust und dass du uns als würdig erachtest, uns dazu zu gebrauchen. In Jesu Namen. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.